Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und wir haben mal wieder endlich weibliche Verstärkung. Es ist die Karine von Börse in Ping. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Tim, schön, dass ich da bin.
Ja, freut mich sehr. Ich hatte damals, als wir uns beim Comdirect Finanzblock Award kennengelernt haben, ja auch moniert, dass erstaunlich viele Frauen absagen im Podcast. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass du Interesse gezeigt hast. Ich versuche nämlich immer mehr Frauen in den Podcast zu kriegen, aber irgendwie sind die schwieriger zu überreden teilweise als die männlichen Kollegen. Insofern umso schöner, dass du da bist. Und falls dich jemand noch nicht kennt, deine kleine kurze Vorstellungsrunde. Wer bist du und was sollte man eigentlich über dich wissen?
Ja, hallo zusammen. Ich bin Carina. Ich bin 44 Jahre alt gerade geworden. Ich bin eigentlich Elektrotechnikingenieurin von Hause aus. Und dann hat mich aber so, als ich so Anfang meiner 30er Jahre war, hat mich das Investieren total gepackt. Und seitdem habe ich also eine breite Erfahrung gemacht im Investieren und habe dann vor etwa 4 Jahren angefangen, Vorträge über das Investieren an der Börse für Frauen zu halten. Und bei meinem allerersten Vortrag waren 500 Frauen da und da dachte ich, boah, krass, hier ist offensichtlich ein Bedarf. Und so hat sich Börse in Pink dann weiterentwickelt. Aber ich vermute, da kommen wir dann noch im Laufe des Gespräches drauf. Ich habe mich dann auch noch weitergebildet. Weißt du, ich bin so ein Podcast-Junkie. Ich sauge alles auf, was es an Podcasts gibt. Ich lese alle möglichen Zeitschriften über das Investieren. Also ich sauge alles auf und irgendwann dachte ich, was mache ich denn jetzt mit meinem Wissen? Und habe mich unter anderem auch um Börse in Pink noch zu qualifiziert zu unterstützen, zur Finanzanlagenfachfrau noch prüfen lassen und im Dezember jetzt gerade ganz frisch zur Börsenhändlerin an der Börse Stuttgart.
Ja, das ist wirklich cool, weil das ja sogar auch eine Profi-Auszeichnung ist. Ja. Das macht man ja eigentlich auch nur, wenn man da tatsächlich arbeiten wollen würde. Ob du das willst, da können wir dann auch später gleich nochmal zu kommen. Vielleicht springen wir aber erstmal ganz an den Anfang. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investieren und Finanzen allgemein gekommen?
Naja, also wie gesagt, ich bin Elektrotechnikingenieurin. Ich habe dann in der Industrie angefangen zu arbeiten mit Mitte 20, habe da relativ schnell Führungspositionen erlangt und auf einmal blieb Geld übrig. Und mein einfachster Ansatz war, ich gehe zu meinem Papa, weil ich habe, als ich Teenager war, auch meinen Papa immer dabei beobachtet, wie er an der Börse investiert hat und dachte dann, also ich frage meinen Papa, Papa, willst du nicht mein Geld für mich investieren? Und vollkommen unerwartet hat mein Papa gesagt, nö, mache ich nicht. Und er erklärte das dann auch und sagte, ja, weißt du, Carina, wenn ich falsche Entscheidungen treffe, dann ist nicht nur mein Geld weg, sondern auch dein Geld weg. Und das fand ich dann einsichtig. Und jetzt bin ich aber kein Typ, der irgendwie anderen Leuten vertraut. Also bei meinem Papa wäre es noch gegangen, aber mein eigenes Geld anderen anzuvertrauen, das konnte ich irgendwie überhaupt nicht mit mir vereinbaren und habe dann aber auch gedacht, du weißt du, ich kann ja eigentlich alles, also warum soll ich nicht auch Börse können? Und dann habe ich einfach angefangen und hatte natürlich das Glück, dass ich meine doofen Anfängerfragen meinem Papa stellen konnte. Dieses Glück haben ja wenige. Ja, und auch gerade meine Freundinnen und auch Kundinnen später haben dieses Glück nicht. Aber ich konnte halt dieses Anfängerwissen mein Papa fragen. Ich weiß noch, dass meine allererste Aktie, also ich habe im Jahr 2011 ungefähr angefangen, und meine erste Aktie war Manz, also dieser Fertigungsanlagenhersteller für zum Beispiel Batterien hier auch von der Schwäbischen Alb. Und da weiß ich noch, wie ich innerhalb von wenigen Wochen ein Monatsgehalt verdient habe. Und das war so irre, ja, das hat mich total gepackt und seitdem hat mich die Börse nicht mehr losgelassen.
Sehr gut. Was war denn quasi dann dein allererstes Investment? Was hast du als allererstes quasi gekauft?
Manz und ich glaube auch BASF.
Und das war dann einfach so eine Einzelaktie zu horrenden Gebühren oder hast du auch tatsächlich direkt schon so gekauft, dass es sich gelohnt hatte damals?
Na, Manz hat sich total gelohnt, BASF habe ich dann lange gehalten. Also bei Manz habe ich nach wenigen Wochen, wie gesagt, wieder verkauft und hatte also einen ganz ordentlichen Gewinn. Und BASF habe ich lange gehalten und ich glaube, letztes Jahr dann erst total deprimiert verkauft.
Das ist klar. Ja, das hat sich aber dann bestimmt auch irgendwie über die Zeit so ein bisschen weiterentwickelt und zu einer richtigen Strategie geformt. Vielleicht magst du so ein bisschen die Reise beschreiben und wie du dann heute jetzt so unterwegs bist.
Genau, ich habe dann ganz viel mit Einzelaktien am Anfang gemacht. Für mich war auch dieses Konzept von ETF zu verstehen in meinen Anfangszeiten, damals noch Anfang der 2010er Jahre, war tatsächlich recht schwer. Und deswegen habe ich ganz viel mit Einzelaktien gemacht und tue das heute auch noch. Also ich würde sagen, immer noch 2/3 von meinem Portfolio sind Einzelaktien, weil das mir persönlich einfach viel mehr Spaß macht. Aber natürlich, die Reise dahin, die war schon eine längere. Ich habe dann nach den Einzelaktien auch mal angefangen, Anleihen zu kaufen, habe auch wirklich viele Fehler gemacht, auch es waren nicht viele, ja, aber so 2-3 Anleihen hatte ich. Dann habe ich mal, klar, ne, Xetra Gold hat, glaube ich, auch jeder, habe ich natürlich auch im Portfolio. Und dann habe ich irgendwann noch angefangen, riskanter anzulegen und bin zum Beispiel in Hebelzertifikate gegangen. Und da erinnere ich mich noch an eins, das war so 2021 ungefähr rum, ein Hebelzertifikat, 10-facher Hebel auf so Batteriehersteller, war damals eine super Sache, wirklich. Und das Ding stieg und stieg und stieg. Und ich hatte innerhalb von bestimmt einem halben Jahr, würde ich sagen, einen Verzehnfacher und habe den auch zum genau richtigen Zeitpunkt wieder verkauft. Also es war alles gut. Und ich dachte auch wirklich, geil, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie ich reich werde. Und habe dann das ganze Geld, was ich daraus gewonnen hatte, wieder in solche Hebelzertifikate gesteckt. Aber das war halt im Herbst 2021. Ich glaube, von den Gewinnen, die ich damals gemacht habe, ist nicht mehr viel übrig.
wie schaut es denn insgesamt da, denn in deinem Portfolio jetzt aus, sozusagen? Wenn man so Pi mal Daumen drauf schaut, wie viel liegt so in welcher Asset-Klasse?
Ja, also wie gesagt, 2/3 sind Einzelaktien. Nochmal etwas wenig, weil es mir einfach zu langweilig ist, sind ETF. Und ich habe auch einen großen Anteil tatsächlich in Bitcoin und in anderen Kryptos stecken.
Ist der ETF-Anteil dann so breit gestreuter MSCI World-mäßiger ETF oder was Spezielleres, thematisches?
Das sind eher so Branchen-ETF. Ich habe den Cybersecurity, ich habe einen Wasser-ETF, ich habe, okay, und jetzt verlassen sie mich langsam. Genau.
Aber also ich einfach hab so ein paar Branchen, die du gepickt hast, auf die du, oder Länder, auf die du sagst, das hat mehr Zukunftspotenzial als andere, da setzt du sozusagen drauf.
Ja. Genau. Wobei ich immer sage, ne, das mache ich so, weil es mir so Spaß macht und ich mich so wohlfühle. Aber natürlich weiß ich, dass es gerade für Anfänger natürlich anders, mindestens mal leichter wäre, wenn ich sogar richtiger wäre.
Ja. Wenn man jetzt auf die Einzelaktien schaut, hast du da ein bestimmtes Kriterienkatalog, den du da sozusagen abgehst für eine bestimmte Strategie? Also setzt du eher auf Dividendentitel, eher auf Wachstumswerte? Bist du Value-Investorin? Wo kann man dich so ungefähr einkategorisieren?
Ich glaube, jetzt hast du es vielleicht schon langsam mitgekriegt. Ich brauche da mal ein bisschen Nervenkitzel. Und deswegen bin ich sehr stark bei solchen Momentum-Aktien. Ja, also ich checke immer, wo der Kurs im Vergleich zur 200-Tage-Linie steht. Natürlich gucke ich mir auch an, ob es eine Dividende gibt. Das ist aber für mich nicht ausschlaggebend, sondern ich habe schon viele meiner Aktien, wo ich drauf setze, dass die wirklich Momentum haben und dass die jetzt in der nächsten Zeit einfach noch weitergehen. Und insofern bin ich auch weniger der Langfristinvestor, sondern ich gehe dann auch mal lieber schneller wieder raus aus einem Titel.
Was sind dann für dich quasi so Eintritts- und Austrittssignale, wenn du so ein Momentum mitnehmen möchtest?
Zum einen mal, ob ich an diese Hype-Story glaube, weil ich schon in den letzten Jahren festgestellt habe, dass es sehr viel wirklich um die Story, um das Narrativ, um den Hype an der Börse geht, ja. Und wenn also alle Welt davon redet, dann steigen auch die Börsenkurse, wie wir richtig gut an Nvidia gesehen haben oder wie wir auch richtig gut im Corona-Hype an einigen Einzeltiteln gesehen haben. Und insofern ist das so ein Einstiegszeitpunkt für mich. Gleichzeitig, wie gesagt, sollte es auf alle Fälle über der 200-Tage-Linie laufen. Und ansonsten, was schreiben noch meine liebsten Zeitschriften über die Titel?
Was sind deine liebsten Zeitschriften? Ohne jetzt Werbung zu machen, ist jetzt ja eine
natürlich nicht. Natürlich nicht.
Keine forschungsorientierte Frage hier.
Natürlich, ich lese Der Aktionär und Börse Online, wobei die ja vom selben Verlag sind. Focus Money lese ich noch und manchmal auch noch so ja, einzelne andere, die mir Readly anbietet. Kennst du Readly, diese Plattform, wo man für ein Monatsabo...
Das ist wirklich gut, hatten wir sogar schon mal Werbung für im Podcast gemacht. Ich war eine Zeit lang mal Sponsor. Ich weiß gar nicht, für wie viele Folgen. Aber ja, es ist ein cooles Produkt. Also wenn man gerne Zeitschriften liest, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Readly davon ein paar im Portfolio hat. Und dann ist man halt ganz schneller günstig dabei, indem man einfach Readly abonniert.
Genau. Und Readly bin ich großer Fan und bin tatsächlich zu Readly gestoßen, als die mal in meiner Aktionärszeitschrift vorgestellt worden sind. Hatte dann auch deren Aktie, aber war mit der überhaupt nicht erfolgreich.
Die wurden, ich wusste gar nicht, dass die auch an der Börse schon sind.
Doch. Waren. Die wurden, glaube ich, sogar wieder runtergenommen.
Ach krass, okay. Na gut, aber immerhin sind sie noch nicht pleite.
Also, nee, Gott sei Dank, weil ich liebe das wirklich.
Ja, das ist natürlich immer so die Frage bei so subventionierten Venture Capital, subventionierten Geschäftsmodellen, die irgendwie abomäßig sind, ob dann, wenn der Preis auf das Tatsächliche erhöht werden würde, oder ob man es halt wirklich so krass genug skalieren kann, dass es sich dann halt über die Skalierung trägt. Genau. Das ist natürlich immer spannend. Ich sehe jetzt gerade, an der Börse sind sie nur noch 50 Millionen Euro wert. Also die werden schon noch gehandelt, aber wahrscheinlich ist das auch nur so eine Minderstückanzahl. Interessant.
Kommen wir zu einer kleinen Werbeunterbrechung. Ich möchte euch heute den Aktienfinder vorstellen. Einige von euch kennen das Tool vielleicht bereits, denn es wurde von Thorsten Tiet entwickelt, der bereits in Folge 3 des Investor Stories Podcasts zu Gast war. Hört dort gerne mal rein. Mit dem Aktienfinder lassen sich kinderleicht Aktien nach fundamentalen Kriterien analysieren und bewerten. Unterstützt wird dies durch eine tolle grafische Aufbereitung und ich selber nutze den Aktienfinder schon seit ein paar Jahren und kann das Tool wirklich persönlich empfehlen. Zum Aktienfinder gelangt ihr über den Link in den Shownotes oder über aktienfinder.net. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
Naja, zurück zu dir und deinen Investments. Okay, du guckst dann, die schreiben darüber und sagen, also guckst dann eher danach, ob die grundsätzliche Story quasi stimmt oder ob die sagen, das ist eine qualitätsreiche Aktie oder was sind dann auch da sozusagen Signale, an denen du das quercheckst?
Nee, ich gehe tatsächlich mehr nach der Geschichte, nach der Story, nach dem, ne, passt deren Geschäftsfeld zu dem, was so aktuell gerade abgeht. Also zum Beispiel ist jetzt jüngst in meinem Portfolio total abgegangen, sind die Quantencomputer-Aktien. Und davor hatte ich auch mal relativ früh schon in Palantir investiert und bin da jetzt aber auch rausgegangen.
Okay, also ein Hype, hast du ja gesagt, ist ja so ein bisschen das Einstiegssignal. Ja, ist ja auch immer die große Kunst, rechtzeitig wieder auszusteigen, bevor der Hype zu Ende ist, weil das sieht man ja auch nicht ganz so genau. Wie stellst du fest, dass jetzt nicht der Hype schon, auch gerade wenn du merkst, okay, da ist ein Hype da, wie lange kann man dann drinbleiben oder woran merkst du, dass der Hype jetzt bald abflauen könnte?
Bei Palantir war es jetzt so, ne, dass immer mehr Stimmen kommen, die auch davon abraten, weil sie einfach so krass überbewertet sind. Und das war dann auch für mich der Grund, warum ich ausgestiegen bin. Und ansonsten bin ich auch mittlerweile dazu übergegangen, wirklich diesen Move zu machen, dass man, wenn man 100% im Plus ist, dann einfach mal die Hälfte verkauft. Und dann quasi sein, ne, dass ich meinen Einstieg wieder raus habe, wenn wir jetzt Steuern nicht betrachten. Diese Strategie fahre ich dann auch gerne und dann lasse ich dann den Rest auch manchmal einfach liegen und steige dann gar nicht mehr aus. Aber ich muss so ganz allgemein sagen, dass ich beim Aussteigen noch nicht so perfekt unterwegs bin. Also ich habe auch so ein paar Depotleichen bei mir rumliegen, das hätte nicht sein müssen.
Deswegen finde ich das auch tatsächlich immer eine noch fast interessantere Frage, wann man verkauft, als wann man kauft, weil das natürlich, ja, sag ich mal, dann die wirkliche Kunst ist. Oder zumindest ein relevanter Teil der Kunst ist am Ende.
Okay, Palantir. Wobei mein Papa da mal gesagt hat, nicht gierig werden. Und an diesen Spruch denke ich manchmal in meinem Hinterkopf. Nicht gierig werden, ja. Also wenn ich jetzt mit Palantir verdreifacht habe, dann ist es auch mal okay. Und da bin ich tatsächlich auch mit allem rausgegangen.
Ja gut, aber dann darf man ja auch, sag ich mal, das ist ja dann auch die gefährliche Geschichte, steigt man zu früh aus sozusagen. Ja. Wenn man jetzt, gut, man kann das natürlich, wenn man das schon eine Weile macht, ganz gut feststellen, okay, gehe ich jetzt immer zu früh raus oder gehe ich nicht zu früh raus? Lasse ich da häufig zu viel Rendite hängen oder ist es okay, dass ich diese Rendite halt liegen lasse, weil das unterm Strich trotzdem so ganz gut performt mit der Strategie? Das ist halt immer schwierig, sage ich mal, sich da zu benchmarken.
Das stimmt. Zumal ich nie, die Frage wirst du mir wahrscheinlich auch noch stellen, aber ich habe auch nie wirklich meine Rendite gemessen. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt noch nebenbei ein Excel-File führe oder mein Depot irgendwie auswerte.
Gar kein Portfolio-Performance, kein Parkett, kein gar nichts?
Nö.
Aber wo, wie stellst du dann fest für dich, ob du überhaupt Gewinne machst?
Du, meine Jahressteuerabrechnung sagt mir das.
Okay.
Und wenn dann dort eine ganz ordentliche Summe steht, die ich Gewinne aus Aktien oder aus anderen Einkünften gemacht habe, dann bin ich ganz froh drum und das reicht mir.
Okay, man sieht ja auch den Gesamtdepotstand in seinem Depot.
Richtig,
das ist auch recht übersichtlich, wenn man nur eins hat. Ich meine, sobald man da auch mehr hat, fängt man auch an, die Übersicht zu verlieren. Genau. Du hast eben Quantum-Computer-Aktien angesprochen. Das ist natürlich ein ganz interessantes Themenumfeld. Sind da überhaupt schon welche gelistet? Ich hätte jetzt gedacht, die meisten wären eher noch im Venture-Status und so noch gar nicht so richtig an der Börse.
Nee, du wirst staunen. Ich habe sogar vor zwei oder drei Jahren schon investiert. IonQ ist das eine, also IONQ. Und das andere ist, was noch viel mehr abging, ist D-Wave Quantum.
Okay, kann man sich mal auf eine Liste legen und mal nachschauen. Und die hast du aber schon vor 2 Jahren gekauft, da war jetzt der Hype ja noch nicht da. Hast du die einfach gekauft, weil du das Thema spannend findest? Oder?
Ja. Und weil ich genau wusste, dass es irgendwann kommen würde. Aber die hatte ich tatsächlich, das war noch zu einer Zeit, da habe ich noch nicht so ganz auf Momentum geachtet. Das war also auch so ein bisschen meine Reise zu meiner Anlagestrategie. Ich versuche ja auch oder probiere auch Verschiedenes aus. Und damals habe ich die wirklich gekauft mit einem ganz, ganz kleinen Betrag, nur weil ich dachte, irgendwann kommt's. Und siehe da, es kam. Ja. Natürlich, ne, ich bin damit jetzt noch nicht reich geworden, aber ich vermute, dass das echt ein Zukunftsthema ist, was jetzt auch wieder, ne, das wird wieder abebben, es wird wieder abflauen.
Und irgendwann ist ja dann nämlich auch gerade langfristig gesehen die Frage, sind es dann gerade die Firmen, die dann die Gewinner sind, oder sind das im Zweifel halt auch neuere, die noch dann dazukommen?
Oder sind es vielleicht auch die Großen, ne? Eine Alphabet ist ja da auch ganz groß mit drin.
Oder da ist sogar eine IBM, glaube ich, ist da im Bereich Quantum Computing relativ weit vorne. Ist ein spannendes Feld und kann man gut Geld mit verdienen. Und das führt ja auch immer zu einer Veränderung im Leben. Und deswegen auch so ein bisschen die Frage, wie hat sich so ein bisschen dein Leben verändert, als du das Geld für dich arbeiten lässt und es auch sich im Nominalen ganz gut widerspiegelt. Du hast schon erzählt, du hast den Job verlassen. Du hörst jetzt ja nicht komplett auf, dich hinzulegen und machst jetzt nur das, sondern du bist mit Börse im Pink noch gut unterwegs und versuchst, das Thema weiterzutreiben. Wie geht's weiter bei dir und wie fühlt sich das auch an, so über die Zeit jetzt?
Ich muss ja sagen, dass mich das Investieren an der Börse sogar sparsamer gemacht hat. Oder nicht nur das Investieren an der Börse, sondern auch in Bitcoin macht mich tatsächlich sparsamer, weil ich auch für auch mein ganzes Interesse in Bitcoin auch mich ganz viel über Geldtheorie angelesen habe. Die österreichische Schule und also ganz allgemein, wie Geld funktioniert. Und deswegen, ja, ich habe so einen Spruch für mich, der da heißt, ja, ich kaufe lieber eine neue Aktie oder ich kaufe lieber Bitcoin als ein neues Kleid. Habe angefangen zum Beispiel auch alle meine Klamotten Secondhand zu kaufen, unter anderem auch damit am Ende mehr Geld zum Investieren übrig ist. Weil ich habe ja ganz früher, im Anfang meiner 30er, habe ich unter anderem deswegen mit dem Investieren angefangen, weil ich den Lebenstraum habe, dass ich eben viel noch von der Welt sehen kann und mit meinem Mann und unserem Hund im Wohnmobil um die Welt fahren kann und alle Strände Europas sehe. Und da wusste ich damals schon, dass ich dafür Geld brauche. Und ne, mein ganzer Antrieb ist ja, mir ein finanzielles Polster aufzubauen, dafür, dass wir also irgendwann mal aufhören können zu arbeiten, in unseren Corporate Jobs aufhören können zu arbeiten, um dann durch die Welt zu fahren. Jetzt habe ich das natürlich schon umgesetzt, indem ich tatsächlich nicht mehr in der Firma arbeite, sondern mich mit Börse in Pink selbstständig gemacht habe. Aber klar, mein Mann arbeitet noch und das ne, auf absehbare Zeit wollen wir das dann durchaus auch ändern und dann mit unserem Wohnmobil um die Welt fahren. Das heißt, es steht immer so ein Ziel, so ein großes Ziel im Hintergrund, weswegen ich nach wie vor eher sparsamer werde, als mehr Geld ausgebe, egal wie hoch der Depotwert ist.
Ja, sehr gut. Und mit Börse in Pink sozusagen, hast du auch noch bestimmte Ziele, wo du quasi damit hin möchtest?
Klar, ich sage immer, ich höre erst dann auf, wenn jede Frau ein eigenes Depot hat. Also was mache ich mit Börse in Pink? Ich gebe Börsenwissen für Frauen und zwar ganz explizit keine Anlageberatung, sondern ich zeige, wie man eben ja selbstständig an der Börse investieren kann. Also wie man seinen ersten ETF-Sparplan eröffnet, wie man ganz allgemein ein Depot eröffnet, worauf zu achten ist, Tipps und Tricks, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und vor allen Dingen versuche ich auch meine Freude und meinen Spaß am Investieren den Damen mitzugeben und eben zu zeigen, dass erst dann, wenn du ein eigenes finanzielles Polster hast, du auch eigene Entscheidungen im Leben treffen kannst und dich komplett unabhängig machen kannst von deinem Chef, von deinem Mann, von deinem Bankberater. Also, ne, dass dieses Investieren ein ganz gehöriges Maß an Selbstbewusstsein und an Freiheit und Freude bringt.
Ja, das ist wünschenswert, dass das jeder Mensch in Deutschland hat. Da kommt hoffentlich auch irgendwann mal mehr von der Politik. Bislang werden wir ja alle so ein bisschen alleingelassen und man ist dem selber verpflichtet. Aber ich glaube, es täte Deutschland doch sehr, sehr gut, wenn da die Leute auch mehr sich involvieren würden. Aber es stimmt mich ja auch immer positiv, dass hier mehr passiert.
Ich hatte ja aufs Altersvorsorgedepot gehofft, weil ich das wirklich einen coolen Ansatz fand. Aber das ist ja jetzt leider auch erstmal gestorben.
Aber wer weiß, vielleicht wird es später nochmal aus der Tüte geholt. Ich meine, die CDU hat jetzt ja so ein ähnliches Konzept auch vorgestellt. Dann es war irgendwie stumpf abgekupfert, aber ist ja dann am Ende auch egal, wer das reinbringt. Genau. Ja. Hauptsache, da kommt endlich mal was. Ja. Deswegen auch eine ganz gute Sache. Und ja, doch, man kann sich ja auch qualifizieren. Du hast es eben am Anfang schon angesprochen. Du hast ja tatsächlich die Ausbildungs-, du hast ja nicht die Ausbildung gemacht, aber du hast die Prüfung abgelegt sozusagen, für die manche Leute eine ganze Ausbildung davor schalten oder die Börsenhändler-Zertifizierung. Warum hast du das gemacht und was erhoffst du dir auch so ein bisschen davon, also von beiden Sachen?
Naja, ganz allgemein ist, mein Kopf steht niemals still und ich brauche immer neuen Input für meinen Kopf. Ja. Und das war, am Anfang war es mein Studium, dann war es lange mein Job und dann ist es halt alles rund um Finanzen geworden. Ich habe zwischendurch auch ein paar Krypto-Weiterbildungen gemacht und dann irgendwann stieß ich auf diese Seite und sah, dass also die Börse Stuttgart das auch für Privatpersonen anbietet und dachte, boah, ist das toll. Und ich habe es tatsächlich zuallererst aus lauter Interesse getan. Und tatsächlich kriegt man ja da eine ganze Menge so Nerdwissen ab, was du für deinen Investorenalltag überhaupt nicht brauchst. Aber zu verstehen, wie funktioniert auch so eine Börse im Hintergrund, wie geschieht die Preisbildung, fand ich mordsspannend. Ich erhoffe mir aber tatsächlich auch natürlich für Börse in Pink eine Zertifizierung meines Wissens, um auch meinen Kunden zeigen zu können, ich bin seriös und ich habe wirklich qualifiziertes Wissen, was ich hier weitergeben kann.
Ja, das stimmt. Ja. Das fehlt natürlich auch einigen. Da gibt es einige Scharlatane im Internet, die da auch einfach nur die größtmöglichen Provisionen oder was auch immer abgreifen wollen. Und das ist natürlich auch eine sehr unschöne Sache, weil Leute, die dann darauf hereinfallen, oder was heißt hereinfallen sozusagen, aber die es vielleicht im Zweifel auch gar nicht besser wissen könnten und dann leider per Zufall an solche Leute geraten, die verlieren dann natürlich auch das Vertrauen in Finanzen, Investments insgesamt. Richtig. Oder es ist zumindest ein Risiko, dass das passiert.
Richtig, wie schade. Und davon will ich mich tatsächlich genau abheben.
Ja. Wenn man jetzt so ein bisschen schaut, man macht ja leider auch nicht immer alles richtig, zum Beispiel dieses Hereinfallen, was ich eben meinte. Was würdest du in der Rückschau denn bei dir sagen, war vielleicht dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt?
Naja, mein größten Fehler, und vielleicht mache ich den immer noch, ist tatsächlich nicht früh genug zu verkaufen, wenn meine Positionen ins Minus gehen. Und wie ich schon vorher sagte, ich habe auch so ein paar Depotleichen im Portfolio, wo ich echt so denke, auch Carina, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, die hättest du auch mal vorher verkaufen können. Ne, und jetzt stehe ich auf dem Schlauch gerade, was ich so an Beispielen hätte, aber ich habe gerade eine Kering noch im Depot.
Ich habe tatsächlich dieses Problem auch, was heißt auch, ne? Es ist ja immer die Frage, wenn man abwägt, gut, bei der Momentum-Strategie funktioniert es natürlich ein bisschen anders wahrscheinlich, wo man da die Grenze zieht, aber auch als Value-Investor fragt man sich ja die ganze Zeit, liege ich mit meiner Einschätzung falsch über den fairen Preis der Aktie und ich kann jetzt eigentlich nur umso günstiger nachkaufen. Oder ist meine Einschätzung hier richtig oder halt falsch, ne? Und dann ist das halt der schwierige Balanceakt, ne? Entweder greift man jetzt dann voll ins fallende Messer oder nicht. Das hilft natürlich nur mit guter Recherche. Jetzt beim Momentum natürlich, wenn dann die Position zu sehr ins Negative dreht, legt es da, dass wahrscheinlich dann der Momentum auch mal abgewürgt wurde, sozusagen.
Ja, genau.
Wenn wir es ins Positive drehen und mal wieder ein bisschen Momentum sozusagen raufpacken und dann gucken, was so dein größter Investment-Erfolg war. Muss jetzt kein Einzelwert sein oder so, kann es natürlich sein, aber was hast du als größtes Investment, wo du sagst, da bist du richtig zufrieden mit deiner Leistung?
Naja, okay, das war damals aber eher Glück, ne? Wie gesagt, mein zehnfach gehebeltes Batteriezertifikat. Das war ein Ding. Und nach wie vor, ne, mein Anfängerglück mit der Manns-Aktie ganz am Anfang, ne, in was letztlich ja der Grund dafür war, dass es mich überhaupt gepackt hat, an der Börse zu investieren. Ja, wenn man einmal diesen Erfolg hat, innerhalb weniger Wochen ein Monatsgehalt zu verdienen.
Ja, das ist schon cool. Ja,
das ist schon cool, ne? Kein Wunder, dass es mich dann gepackt hat.
Ja, das ist dann die Kunst, das nur zu wiederholen. Gut, selbst wenn es weniger wird, ist es schön, wenn man es dazu führt, dass man damit anfängt.
Genau.
Jetzt gibt es natürlich verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, unter anderem ja dich selbst als Person an dem, was du anbietest, aber ja auch Bücher. Und eine beliebte Frage, die ich immer gerne stelle, ist, liest du gerne Bücher und gibt es da irgendwie eins, was du besonders hervorheben würdest, was jeder mal gelesen haben sollte?
Ich habe jetzt gerade auf dem Schreibtisch liegen, das ist ein bisschen abseits vom Investieren, aber es geht tatsächlich um Geld. Broken Money von Lynn Alden. Und das begeistert mich wirklich, weil das die Geschichte des Geldes ganz von vorne tatsächlich erzählt und dann natürlich den Rundumschlag bis zu Bitcoin bringt. Aber ansonsten bin ich tatsächlich ein Typ, ich lese weniger Bücher übers Investieren, sondern ich höre Podcasts. Ich bin ja voll der Podcast-Junkie. Und da kann's gar nicht genug sein an Podcasts.
Das finde ich grundsätzlich ja auch gut. Dafür erstelle ich die ja auch. mehr Podcasts für die Welt. Nee, ich höre ja tatsächlich auch, ich habe es letztes Jahr, ich nehme mir da so Bücher, Leseziele vor und will eigentlich gerne 12 Bücher so im Jahr lesen, halt mehr oder weniger eins pro Monat. Ich habe letztes Jahr tatsächlich nur 3 oder 3,5, glaube ich, geschafft. Deutlich hinter dem Ziel. Im Jahr davor hatte ich es, glaube ich, knapp übererfüllt, irgendwie mit 13 Büchern. Tatsächlich hatte ich aber letztes Jahr unglaublich viele Podcasts gehört, ne? Und dann, also wenn man die halt quasi in Bücher umrechnen würde, habe ich auf jeden Fall meine 12 Bücher halt geschafft. Das ist dann halt mal eh die Frage, was für Content und in welcher Form man das am besten konsumieren und genießen und halt Informationen aufsaugen kann.
Genau, wobei das nicht heißt, dass ich nicht lese, ja, sondern ich verschlinge Bücher geradezu, aber das ist dann eher so Belletristik, ja, so oder skandinavische Krimis. Ja, sowas verschlinge ich tatsächlich. Und da komme ich locker über 12 Bücher im Jahr.
Ja, da wollte ich auch mehr lesen, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie finde ich nicht die Ruhe. Meistens komme ich dann immer im Urlaub zum Lesen. Aber ich hatte jetzt das letzte Jahr auch so viele Action-Urlaube gemacht, da war nicht so viel mit Lesen. War aber trotzdem gut. Ja, beliebtes Rollenspiel, was wir auch immer hier im Podcast machen, ist, wenn wir jetzt sagen, du wachst morgen im Körper einer anderen Person auf und diejenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 2.000 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte, musst sozusagen als neuer Mensch nochmal von vorne anfangen, hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Sagen wir mal so, du bist so 25, was würdest du machen?
Ja, das ist ja total mega. Also ich darf mein heutiges Wissen mitnehmen und ich gehe mal davon aus, dass ich in meinem Angestelltenjob auch nicht so besonders viel Zeit habe. Vielleicht habe ich auch noch Kinder und Alltag und Hobbys. Insofern habe ich vielleicht auch gar nicht genug Zeit zum Investieren. Also würde ich doch tatsächlich aus meinem Gehalt vielleicht 100 Euro in einen ETF-Sparplan stecken und Achtung, da jetzt einfach so einen Markt breiten. Ja, ich sage immer, das muss man nicht akademisch machen, sondern da ist wahrscheinlich ist relativ egal, ob man den MSCI World oder einen MSCI Acqui nimmt. Und die 10.000 Euro, die da auf dem Tagesgeld rumliegen, da sollte man schon noch was als Notgroschen liegen lassen, ja, für die kleinen und großen Katastrophen im Leben. Aber vielleicht könnte man da auch noch mal die Hälfte anlegen. Denn letztlich, das wissen wir ja alle, dass die Zeit, die man im Markt ist, deutlich wichtiger ist als das Timing des Marktes. Insofern, wenn ich heute 25 wäre, wirklich in ETF reinstecken, auf geringe Gebühren achten und dann die Zeit ihre Arbeit tun lassen und den Zinseszinseffekt seine Arbeit tun lassen.
Sehr schön. Dann sind wir tatsächlich auch schon mehr oder weniger am Ende angekommen. Jetzt mehr von dir hören, lesen, sehen, wie auch immer möchte. Die Webseite ist natürlich in den Shownotes zu Börse mit Pink, in Pink verlinkt. Einfach draufklicken, nachschauen. Ja, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich hier Rede und Antwort standest. Genau, überlass dir das letzte Wort. Du kannst gerne noch allen einen Rat mit auf den Weg geben, wenn du möchtest. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
Tja, mein Tipp ist tatsächlich, geht an die Börse, investiert an der Börse und macht es nicht so akademisch, not overthinking, sondern einfach tatsächlich loslegen und dann schauen, wie die Börse Spaß macht und Selbstbewusstsein bringt. Und für alle, die schon an der Börse investiert sind, wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Rendite für die Zukunft. Tschüss!
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.